Inforadio Podcast.
Mit Thomas Prinzler willkommen. Zum Anfang heute ein paar Verse Bert Brecht. Bischof, ich kann fliegen, sagte der Schneider zum Bischof, pass auf, wie ich's mach. Und er stieg mit so einen Dingen, die aussahen wie Schwingen, auf das große, große Kirchendach. Der Bischof ging weiter, das sind so lauter Lügen, der Mensch ist kein Vogel, es wird nie ein Mensch fliegen, sagte der Bischof vom Schneider. Der Ausgang der Geschichte ist bekannt, der Ulmer Schneider Albrecht Ludwig Berblinger stürzt sich 1811 mit seinem selbstgebauten Fluggerät in die Donau und wird zum Gespött der Leute. Der Berliner Otto Lilienthal stürzte sich 1896 zu Tode. Lilienthal kann jedoch mit seinen erfolgreichen Flugforschungen und Versuchen als erster Flieger der Menschheit gelten. 1909 wurde dann der erste Motorflugplatz Deutschlands in Johannisthal-Adlershof eröffnet und am 20. April 1912 kam es dann zur Gründung der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt, DVL, in Berlin-Adlershof. Das ist ein Vorgänger des heutigen DLR, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Das ist mit einem Standort noch in Adlershof vertreten. Darüber spreche ich jetzt mit dem Krefelder Luftfahrthistoriker Dr. Bernd Rüdiger Albrecht. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft zur Bewahrung von Städten deutscher Luftfahrtgeschichte. Die Gründung der DVL, Herr Albrecht, vor 100 Jahren war ein wichtiger Schritt. Warum?
Man muss ja berücksichtigen, dass mit dem Jahre 1900 und mit der Unterstützung von Kaiser Wilhelm II. Graf Zeppelin die Möglichkeit eröffnete, die Luftschifffahrt zu betreiben, also nach dem Prinzip leichter als Luft. Das war sehr erfolgreich, obwohl es einige Probleme auf dieser Strecke gegeben hat. Ich erinnere an die Katastrophe von Echterding, die Zerstörung des Luftschiffes, mit der darauf erfolgenden Spendenaktion im deutschen Volk. Hier ist also für die Luftfahrt eine bestimmte patriotische Begeisterung eingetreten. Und man muss berücksichtigen, dass natürlich die Auseinandersetzung jetzt in Anführungsstrichen mit dem Erbfeind Frankreich, wir erinnern uns an den Krieg 1870-71, und die politischen, militärischen und wirtschaftlichen Erfolge des Deutschen Kaiserreiches um die Jahrhundertwende natürlich dazu beigetragen haben, auch in Wissenschaft und Technik bestimmte Fortschritte zu erreichen. Es gab ein Problem auf dieser Strecke und das war, dass besonders auf Betreiben des Kaisers die Luftschiffe des Grafen Zeppelin besonders favorisiert wurden. Sie demonstrierten die Überlegenheit der deutschen Luftfahrt allein durch ihre gewaltigen Ausmaße und diesen optischen Eindruck am Himmel, der schon darauf hinzielte, dass Deutschland auf diesem Gebiet eine überlegene Rolle spielte. Aber es ist so gewesen, dass Frankreich trotz des verlorenen Krieges 1870-71 natürlich ebenfalls danach strebte, eine Vormachtstellung auch in wissenschaftlich-technischen Bereichen zu erlangen. Und sie favorisierten nicht das Luftschiff, obwohl es in Frankreich auch Luftschiffversuche gab, sondern sie setzten sofort mit vor allem dem Sieg des Flugzeuges, mit dem Erstflug der Gebrüder Wright im Jahre 1903 am 17. Dezember, auf diese neue Technik, natürlich auch unter militärischen Gesichtspunkten. Es wirkte ja immer noch der verlorene Krieg nach.
Herr Albrecht, nun haben wir besonders im Südwesten mit Graf Zeppelin diese Luftschiffe, die Sie beschrieben haben, diese beeindruckenden großen Giganten der Lüfte, kann man sagen. Und in Berlin, der im Osten liegenden Reichshauptstadt, gab es nun Flugbegeisterte wie Lilienthal und im Folge nach ihm noch andere, die dann diesen Flughafen dort, diesen Flugplatz vorantrieben und dann diese Forschungsanstalt sich gründen ließ. Warum diese Forschungsanstalt dort?
Es war ja so, dass diese Begeisterung für die Zeppeline nicht von allen geteilt wurde. Vor allem die Militärs sahen doch die Empfindlichkeit der Zeppeline bei Kriegseinwirkungen. Und es gab eine ganze Reihe von Militärs. Ich nenne mal hier den Major AD von Tschudi, den Kapitän von Pustau, aber auch Industrielle wie Arthur Müller, die bestrebt waren, diese Vormachtstellung Frankreichs auf dem Gebiet des Flugzeuges, also dem Fluggerät nach dem Prinzip schwerer als Luft, zum Siege zu verhelfen. Und sie hatten trotz der fehlenden, anfangs fehlenden Unterstützung durch den Kaiser, die Möglichkeit, mit dem Bruder des Kaisers, mit Prinz Heinrich von Preußen, heute würde man sagen, ein ausgesprochener Technikfreak, der auch sehr aktiv im Yachtsport, im Motorradrennsport, im Automobilwesen, er ist übrigens der Erfinder des Scheibenwischers am Automobil, einen starken Förderer hatten, der auch Einfluss auf den Kaiser hatte. Und so entstanden eine Reihe von Initiativen, die anschließend an Lilienthal dieses Prinzip des Fliegens wie ein Vogel dann mit Motorkraft verwirklichen wollten und deswegen auch die Initiative dieser drei genannten Herren im Südosten der Reichshauptstadt auf dem Gebiet der Mark Brandenburg in Johannisthal ein Flugfeld zu schaffen. Und diese Unterstützung des Prinzen Heinrich von Preußen gipfelte darin, dass am 26. September 1909 dieses Flugfeld mit einer großen internationalen Flugveranstaltung eröffnet werden konnte. Das Problem war anfangs bereits sichtbar. Es waren bis auf Dorner, alles ausländische Piloten, die mit ihren Flugmaschinen dort auftraten. Dorner kam nicht erfolgreich, der kam auch nicht mal vom Boden weg. Also es dominierte die ausländische Konkurrenz und das war natürlich ein Kritikpunkt. Und jetzt begann eine Reihe von Initiativen deutscher Flugzeugkonstrukteure, die anfangs in Manufakturarbeit, kann man das fast sagen, in Schuppen auf diesem neu gegründeten Flugfeld ihre Flugmaschinen bauten, erprobten. Das war natürlich ein etwas problematisches Unterfangen, da hier das Prinzip vorherrschte, probieren geht über studieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Also es blieben nicht alle oben.
Herr Albrecht, man kann ja, wenn man heute über dieses Gelände in Adlershof geht, Hallen noch sehen. Man sieht und ahnt noch einige Schuppen, die weiter nach Johannisthal rübergehen. Es waren ja Namen, die sich dann am Anfang des 20. Jahrhunderts dort versammelten, die man heute noch kennt. Hans Grade, Robert Thelen oder die Gebrüder Wright, die auch dort vor Ort waren. Und Sie sagten, Versuch und Irrtum, ihre Maschinen, ihre Motoren erprobten.
Richtig. Dieses Durcheinander, vor allem diese fehlende wissenschaftliche Basis, das eindeutige Setzen erstmal auf Erprobung ohne jede vorherige wissenschaftliche Untersuchung, war einer der Gründe, dass Graf Zeppelin im Jahre 1909 in einer Tagung im Deutschen Museum in München den Vorschlag machte, eine Forschungsanstalt für Luftschifffahrt zu gründen und gleichzeitig vorschlug, diese in Friedrichshafen am Bodensee zu installieren. Das stieß nicht bei allen Entscheidungsträgern in der Reichsregierung, auch beim Militär nicht auf Zustimmung. Der Bodensee und Friedrichshafen lagen viel zu nahe an Frankreich und man nutzte dann damals tatsächlich die Gelegenheit, nach vielen Sitzungen und Auseinandersetzungen um finanzielle Unterstützung tatsächlich diese DVL am 20. April 1912 in Berlin in Adlershof ins Leben zu rufen. Und als erste Aufgabe stellte man dieser Versuchsanstalt die Führung von Untersuchungen um den Erringung des Kaiserpreises für Flugmotoren. Das war eine der Schwachstellen der damaligen deutschen Luftfahrtindustrie.
In Adlershof um das Flugfeld Johannisthal herum gab es damals, kann man in Statistiken nachlesen, 57 Konstruktionswerkstätten und Fliegerschulen, 15 mittelständische Flugzeugfabriken und mehrere Luftschiffhallen, die da ja zu, heute würde man sagen, zur Clusterbildung führten, also ideale Voraussetzungen für die Luftfahrtforschung.
Das ist genau der Punkt, wo wir heute sagen, hier begann der Erfolg und der Aufstieg der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt. Ich darf aber mal hinzufügen, dass bereits 1906 ein Vorläufer, wenn man das so bezeichnen kann, geschaffen wurde von Professor Brandl, die Aerodynamische Versuchsanstalt in Göttingen, die natürlich bereits gewisse Untersuchungen auf dem Gebiet der Luftfahrt schwerer als Luft durchführte und die dann zuarbeitete und eine gemeinsame Zusammenarbeit mit der DVL in Adlershof sehr intensiv pflegte.
Professor Brandl war, um das zu ergänzen, sozusagen der erste Professor für Luftfahrterforschung, der Doyen, wie das so schön heißt, dieser Luftfahrt. Im Wissenswerte Gespräch heute der Luftfahrthistoriker Dr. Bernd Rüdiger Albrecht. Albrecht, Sie haben ja über die erste Aufgabe der DVL gesprochen. Geht man heute über das Gelände, erinnern ein Trudelturm und ein Windkanal an alte Zeiten. Lange Zeit fristeten diese ein Schattendasein. Erst mit der Entwicklung des Adlershofer Wissenschaftsstandortes nach der Wende wurden sie als technische Denkmale kenntlich und zugänglich gemacht. Damals in den 20er, 30er Jahren, wo sie erbaut wurden für die DVL, war das Hightech-Equipment.
Das kann man wohl so bezeichnen. Man muss hier eigentlich die zwei Bauabschnitte auch der DVL stark strukturiert unterscheiden. Das ist einmal der ab 1912 begonnene erste Bauabschnitt, der bis auf eine ganz geringe Ausnahme aus Holz gebaut worden war. Und der zweite Bauabschnitt für die DVL begann in den 30er Jahren ab 1932, weil zwischenzeitlich nicht nur durch einen Großbrand, sondern auch durch den Niedergang der Luftfahrt entsprechend der Bedingungen des Versailler Vertrages viele Einrichtungen nach dem Ersten Weltkrieg praktisch in Bedeutungslosigkeit verfielen, auch personell, auch vom Forschungsgegenstand her, und erst mit einem, ja, mit dem Militarisierungsprogramm der Weimarer Republik Ende der 20er Jahre die Bedeutung dieser Forschungsanstalt wieder anstieg.
Schauen wir mal auf die beiden sichtbaren Relikte aus dieser Zeit, Trudelturm und Windkanal. Wozu waren sie damals da?
Also in der ersten Bauphase bestand ja die DVL oder hatte als Versuchsanlagen eigentlich nur Bauten zur Motorenprüfung, also Motorenprüfstände, Luftschraubenprüfstände, entsprechende Labors und Einrichtungen, um Teile für Luftfahrt zu testen, im Krieg natürlich unter militärischen Gesichtspunkten. Mit der zweiten Aufbauphase ab 1932 entstanden die Bauwerke, die Sie gerade genannt haben, und die in den Jahren ab 1993, 94 bis heute im hervorragenden Maße wieder restauriert worden sind als ehemalige Großforschungsanlagen der deutschen Luftfahrt. Diese Bauwerke, der Trudelwindkanal, der etwas später entstand, 34 bis 35 dürfte der anzusiedeln sein, wurde benutzt, um an Modellflugzeugen, an funkferngesteuerten Modellflugzeugen in einem, es war praktisch ein senkrecht stehender Windkanal, der damalige gefährliche Flugzustand des Trudelns, vor allem des Flachtrudelns, unter Laborbedingungen zu erforschen und die Bauteile am Flugzeug, vor allem die Steuerungseinrichtungen, so zu gestalten, dass dem Bedienungspersonal, also den Piloten, relativ erfolgreich ermöglicht wurde, aus solchen gefährlichen Flugzuständen wieder herauszukommen. Der große Windkanal, es gab ja insgesamt 5 Windkanäle auf diesem Gebiet, der große Windkanal, der heute noch existiert, ist ein Niedergeschwindigkeitswindkanal gewesen, bis maximal 65 Meter pro Sekunde Windgeschwindigkeit, wo also teilweise Originalbauteile, aber auch Modelle von Flugzeugen in diesem Windkanal, in der sogenannten Messhalle, auf das Strömungsverhalten und die Widerstandsmessungen an diesem Baukörper bzw. am Modell getestet, abgelesen, erfasst, registriert werden konnten, um Rückschlüsse auf zukünftige Großserienproduktion zuzulassen.
Herr Albrecht, Sie betonten es ja gleich am Anfang, die DVL war immer auch sehr stark mit Militärforschung verbunden, sowohl was den Ersten Weltkrieg, aber insbesondere dann auch die Zeit des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg betraf, führte ja dazu, dass 1945 diese Forschungsanstalt von den Sowjets geschlossen wurde, die Alliierten insgesamt die Flugforschung verboten haben und die Anlagen in Adlershof und aus Adlershof nach Russland abtransportiert wurden.
Die DVL hatte seit ihrer Gründung den Status eines eingetragenen Vereins. Das hat nach beiden Kriegen relativ gut dazu beigetragen, dass sie nicht als staatliche Institution dem absoluten Abbau unterworfen waren, sondern teilweise relativ schnell wieder arbeiten konnten. Im Zweiten Weltkrieg war das natürlich so, dass die Alliierten, und hier Adlershof und Berlin war ja von der Roten Armee besetzt, natürlich relativ frühzeitig alle Versuchsanlagen, Versuchsprotokolle und ab 1946 auch die entsprechenden Fachleute nach Sowjetrussland verbracht wurden und dort weiter forschen konnten unter relativ guten Bedingungen, zumindest besseren Bedingungen als Ende der 40er Jahre in Deutschland. Die konnten dann Anfang der 50er Jahre, als das Wissen abgeschöpft wäre, personell wieder zurückkehren, aber alle Anlagen, Protokolle etc. verblieben in Sowjetrussland.
Dr. Bernd Rüdiger Albrecht, Luftfahrthistoriker, Vorsitzender der Gesellschaft zur Bewahrung von Städten deutscher Luftfahrtgeschichte, war das. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und für das Gespräch. Die Wissenswerte mit Thomas Prinzler.